Wir sind ja in diesem wirklich sensiblen Thema, in diesem Exkurs über die Gesetzlichkeit. Gemeint ist damit eine unbiblische Gesetzlichkeit. Wir sind nicht gesetzlose Leute. Unser Gesetz ist das ganze Wort Gottes im Zusammenhang ausgelegt und richtig geschnitten. Das ist gar keine Frage, aber ihr wisst, was ich meine mit Gesetzlichkeit. Das bedeutet, wenn man Regeln aufstellt, die verbindlich sein sollen für alle, zum Beispiel in der Gemeinde, und die eine ganz deutliche Einschränkung der persönlichen Freiheit bedeuten. Und wir finden das nicht eindeutig so gelehrt im Wort Gottes. Aber wir verlangen es von den Geschwistern. Und wer es nicht tut, ist zu wenig geistlich für uns. Das ist falsche Gesetzlichkeit. Und man denkt, ja, das erkennen wir leicht und so weiter. Und je mehr ich mich jetzt damit beschäftige, ich habe innerlich immer mehr eine gewisse Furcht, muss ich ganz ehrlich sagen, davor, weil man beginnt einmal und merkt plötzlich, da ist ja nur die Spitze des Eisbergs gewesen und da gibt es noch viel mehr dazu und viel mehr Themen. Und doch wollen wir die Gelegenheit benutzen und diesen Dingen, den wichtigen Dingen einfach auf den Grund gehen. Und es gibt selten so stark, dass die Feststellung gilt, bitte meldet euch oder überlegt euch selber Dinge, wo ihr merkt, doch, das ist wichtig, dass wir das auch erwähnen würden oder darüber auch sprechen würden. Das ist gerade bei diesem Thema sehr, sehr wichtig. Ja, wir haben ja diese zwei, bis jetzt zwei wichtigen Stellen angeschaut oder sind immer noch dran. 1. Timotheus 2, Vers 9 und dann die Parallelstelle 1. Petrus 3, Vers 3. Vielleicht schlagen wir 1. Timotheus 2, 9 wieder auf. Da steht, ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger oder teurer, könnte man übersetzen, teurer Kleidung. Und dann werden wir gleich dann auch noch 1. Petrus 3 aufschlagen. Wir haben das letzte Mal zu dieser Stelle schon Folgendes gesagt. Die Auslegung von dem, was wir jetzt eben gelesen haben, wenn man hingeht und das auslegt und sagt, eine Frau darf kein Haarflechten praktizieren, ich interpretiere hier das so aus dieser Stelle, sagt jemand, sagen sehr viele, alles, was hier aufgezählt ist, darf eine Frau nie tun. Sie darf keine Haare flechten, sie darf keinerlei Schmuck tragen und sie darf nie ein teures Kleid tragen. Wenn man das so auslegt, ich habe das letztes Mal schon versucht aufzuzeigen, mache es noch einmal heute, weil es so wichtig ist im ganzen Zusammenhang mit der Gesetzlichkeit. Wenn man diesen Vers hier so auslegt, dann führt man den Bibeltext über dessen effektive Aussage hinaus. Das heißt, man geht über die Schrift hinaus. Und das hat tragische Konsequenzen. Es ist vor Gott ein großes Unrecht, wenn wir über die Schrift hinausgehen. Wir wissen die ernsten Worte im letzten Kapitel der Bibel. Und diese Auslegung macht keinen Sinn. Und das möchte ich heute Abend noch einmal versuchen aufzuzeichnen. Erst recht nicht im Zusammenhang mit der Parallelstelle 1. Petrus 3,3, die wir jetzt auch noch lesen wollen. 1. Petrus 3, Vers 3. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Tragen von Gold oder Anziehen von Kleidung. Das ist genau nach dem Urtext übersetzt. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten, Tragen von Gold oder Anziehen von Kleidung. Diese Auslegung, die ich vorher bei vorherigen Vers gesagt habe, wo man sagt, alles was aufgezählt ist, heißt, darf man nie tun. Diese Auslegung merken wir gerade an diesem Vers, wie absurd sie wird. Und zwar wird es noch absurder, wenn man sagt, ja, ha, das stimmt, das können wir gar nicht so auslegen. Warum? Wir haben es letztes Mal gesehen. Es geht nicht, dass die Frauen keine Kleidung tragen. Das geht einfach nicht. Es geht nicht einmal, wenn man sagen würde, ja, aber Kleidung, hier himatos, das griechische Wort, das heißt einfach der Oberkleid, Übergewand. Ah, dann sollen die Frauen in der Unterwäsche kommen. Nein, es ist auch kein Weg. Es funktioniert nicht, diese Auslegung. Nichts darf man tun. Und das führt jetzt noch zu weiterer Absurdität, also es wird noch absurder, wenn wir sagen, oder wenn wir merken, dass diese je drei Dinge, die in beiden Versen die gleichen genannt werden, wenn man die je völlig anders auslegt. Beim einen gilt das, beim zweiten gilt das und beim dritten gilt noch einmal etwas anderes. Zum Beispiel Nummer 1, Flechten der Haare. Da gibt es Leute, die sagen, viele, die Frau in der Gemeinde oder in ihrem Leben soll zwar dezent und zurückhaltend, aber sie soll das möglichst immer tun. Immer tun. Nummer 2, Tragen von Schmuck. Die gleichen Leute oft sagen, die Frau darf das nie tun. Das dritte, Anziehen von Kleidung, das muss sie natürlich immer tun. Wobei sie gemäß 1. Timotheus 2, Vers 9 nie ein teures oder aufwendiges Kleid tragen darf. Versteht ihr? Das ist doch genau die Logik, die Auslegung, die man sehr oft hört oder liest im Zusammenhang mit diesen drei Themen. Eben, sie darf nie zum Beispiel ein teures, es ist immer falsch, ein teures Kleid, ein aufwendiges Kleid. Wir haben das letzte Mal schon gesehen. Ja, wie teuer denn? Ja, wer bestimmt denn den Cut-off, die Grenze? Punkt 1. Können wir nicht wenigstens eine Ausnahme machen? Zum Beispiel das Hochzeitskleid. Ah, stimmt, das müssten wir eigentlich zulassen, diese Ausnahme. Ich stelle das absichtlich so dar, ihr merkt das, um zu zeigen, wie absurd es ist, wenn man nach reiner Willkür das eine von diesen Themen zulässt, das andere befiehlt, das muss immer so sein, und das dritte verbietet, das darf nie so sein. Das heißt, es führt nicht zum Ziel. Was heißt das? Der Text muss etwas anderes sagen. Es kann nicht anders sein, als dass es etwas anderes bedeutet. Und natürlich bedeutet es etwas anderes. Hier an diesen zwei Stellen ist wirklich geistliche Lauterkeit und Aufrichtigkeit in der Auslegung gefragt. Es bedeutet nämlich, der Geist Gottes will ja ganz klar den Fokus legen, um was es geht. Es geht tatsächlich in allererster Linie gar nicht um diese Dinge, sondern um das, womit sich die Frau, was der wahre Schmuck der Frau ausmachen soll. Aber das heißt nicht, dass sie nie ihre Haare flechten darf. Und das heißt nicht, dass sie nie auch kein bisschen Schmuck tragen darf. Und es heißt nicht, dass sie nicht bei auch besonderen Gelegenheiten mal ein aufwendiges Kleid oder ein teureres Kleid trägt. Bei ganz besonderen Gelegenheiten. Und das scheint nun vielen Brüdern furchtbar schwer zu fallen. Den Schwestern diese Freiheit zuzugestehen. Furchtbar schwer zu fallen. Und hier möchte ich einfach all die lieben Brüder, die das so sehen und so auslegen, möchte ich einfach fragen, warum wollt ihr den Schwestern ein Joch auflegen, wo es die Schrift nicht tut? Macht ausüben, wenn ich es deutsch und deutlich sagen darf. Macht ausüben, die euch gar nicht zusteht. Und wo den Schwestern Freiheit zusteht. Wie, was für Freiheit denn? Freiheit innerhalb der biblischen Grundsätze. Und ich zähle sie noch gerne noch einmal auf. Wir haben sie schon so oft aufgezählt. Innerhalb von den biblischen Grundsätzen hat die Frau die Freiheit, ihre Haare zu flechten oder sie nicht zu flechten. Oder Schmuck zu tragen oder nicht zu tragen. Oder je nach Gelegenheit auch mal ein aufwendigeres Kleid zu tragen oder nicht zu tragen. Wenn sie in welchen Grundsätzen bleibt? In ehrbarem Anstand, mit Schamhaftigkeit. In geistlich gesunder Gesinnung. Bescheiden geschmückt, haben wir gelesen, Kosmios in 1. Timotheus 2,9. Auf gute Werke bedacht dabei. In Gottesfurcht. In keuschem Wandel. All das von Herzen und in sanftem und stillem Geist. Das ist der Rahmen. Klar gegeben vom Wort Gottes. Und das schränkt natürlich schon ganz deutlich ein, liebe Schwestern, diese Richtlinien. Da hat niemand die Freiheit, einfach so lose und locker und daherzukommen, wie man es gerne hat und wie es die Welt macht. Es wird unmöglich sein, so sich zu präsentieren, wie es die Welt macht. Denn das stimmt nicht überein mit diesen Grenzen. Aber es auf der anderen Seite wird es so sein, dass man damit nicht begründen kann, dass eine Frau nie irgendwelchen Schmuck tragen darf, dass der Mann nicht einmal einen goldigen Ehering tragen darf. Das geht über die Schrift hinaus. Das ist mir so ein Anliegen, weil das so ein großes Zerstörungspotenzial hat, wenn man das tut und die Gesetzlichkeit einführt. Weil wir haben ja gesehen, zusammen mit anderen falsch betonten Lehren kommt immer mehr dazu. Und das über die Schrift hinausgeht und es hat auch zu zahlreichen Sonderlehren und Sondergruppen geführt, gerade auch von dem täuferischen Hintergrund haben wir ja gesehen, diese Gruppen, wo Schritt für Schritt eine eigenwillige Auslegung der Schrift zu eigenen Gesetzen führte. Und dieses ganze Paket an Gesetzen, das da entstanden ist, Zusatzgesetze, wurde immer mehr zur Tradition. Und weil es dann Tradition war, wurden diese Gesetze noch zusätzlich verfestigt. Und so wurde zum Beispiel aus der gesunden biblischen Lehre, wichtigen biblischen Lehre der Absonderung von der Welt, wurde eine so verdrehte, perverse, ich muss es so sagen, Lehre, wie wir das bei den Hutteren zum Beispiel finden. Die sagen, wir gehen ans Ende der Welt und bauen dort unsere Kolonie auf. Möglichst weite Distanz von jeglicher nächster gelegener menschlicher Siedlung. Damit wir uns absondern von der Welt. Nein, das hat nichts, nichts mit biblischer, echter Geistlichkeit zu tun. Und gerade bei diesen Gruppen, was ja das Schlimmste ist, ich würde doch die Leute gerne machen lassen. Sie sollen doch das so machen. Aber wisst ihr, was das Schlimme ist? Dass es immer zu geistlichem Tod führt. Und die Menschen denken, sie sind gläubig und fromm. Wir haben das Zeugnis ja gehört oder gesehen, auch von diesen Jungen, die sie da wirklich den Herrn Jesus gefunden haben, gerade aus dieser Hutterergruppe. Und ihre Mitkommunbewohner haben sie immer schräger angeschaut. Das wollen wir nicht. Wir glauben an unsere Tradition. Wenn wir so leben, wie wir immer gelebt haben in den letzten 400 Jahren, dann kommen wir in den Himmel. Und sie sind in tiefster geistlicher Finsternis. Sie sind nicht wiedergeboren. Gesetzlichkeit, menschliche Gesetzlichkeit, führt immer dorthin. Immer. In der Verlängerung. Wir müssen nicht so weit zurück. Es gibt in dem letzten Jahrhundert, den 1900er Jahren, viele Beispiele, die man aufzählen könnte. Gruppen, die geistlich gut angefangen haben, aber irgendwie von Anfang an ist irgendwie eine Sonderheit drin gewesen. Und nach Jahrzehnten waren die meisten geistlich tot. Es hat Folgen, es trägt Früchte, wenn wir über die Schrift hinausgehen. Ob wir das glauben oder nicht, die Historie beweist es immer und immer wieder. Es ist eine ernste Angelegenheit. Ich möchte noch einmal zurück zu 1. Petrus 3. 1. Petrus 3. Ich möchte dort von Vers 1 an lesen. Ich lese mal bis Vers 7. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche Männer sind gemeint, sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Tragen von Gold oder Anziehen von Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lässt. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau aus dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. So ein wichtiger Abschnitt im Wort Gottes. wenn wir diese ersten zwei Verse sehen, was für eine wunderbare Verheißung an Ehefrauen von ungläubigen Männern oder auch von unentschiedenen Männern, solchen, die vielleicht alles wissen vom Glauben, aber sie sind unentschieden, sie sind nicht wirklich durchgedrungen. Was für eine stille, herrliche Verheißung für solche Ehefrauen. Aber der zentrale Vers natürlich in diesem Abschnitt, die zentrale Aussage, das ist ganz klar, das ist ganz eindeutig Vers 4. Vers 4. Was soll der eigentliche Schmuck der Frau sein? Wie soll ihr Herz aussehen, ihre Herzenshaltung und so weiter? Und dann werden Beispiele gegeben aus dem Alten Testament, als Vorbilder. So, orientiert euch daran. So sollt ihr auch handeln und wandeln. Und da kann man nur beten, gerade als Frau, Herr, schenke mir eine solche Haltung. Der verborgene Mensch des Herzens mit dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes. Und wer das geschenkt, sich schenken lässt vom Herrn, der muss nicht oder sie muss nicht warten bis vor den Richterstuhl Christi. Sie darf jetzt schon ganz gewiss sein, wie der Herr reagieren wird. Vor Gott sehr kostbar. Sehr kostbar. Wow, was für ein Vorrecht für die Schwestern, dass sie so klar hören und wissen dürfen, auf was es einmal drauf ankommt, was wirklich zählt. Großes Vorrecht. Und Vers 3 sagt, im Zusammenhang mit Vers 4 natürlich, alles Äußerliche ist vergänglich, vergänglich. Auch die Haartracht, auch der Schmuck, auch die Kleidung. Schmückt euch mit dem unvergänglichen Schmuck, der vor Gott so kostbar ist. Das können wir nicht genug betonen, auch wenn wir über das Thema, dass wir nicht auf einen falschen Fokus kommen. Das ist das Zentrum, das ist der Fokus. Aber auf der anderen Seite wird in Vers 3 weder das Flechten der Haare verboten, noch das Tragen von jeglichem Goldschmuck, noch wird die Kleidung verboten. Aber wie denn? Bitte gemäß den biblischen Grundsätzen, die wir jetzt gut kennen. Innerhalb dieser biblischen Herzenshaltung, innerhalb dem Wesen der neuen Natur. Weil es so gut illustriert, was eben hier wirklich gemeint ist, möchten wir noch einmal diese Stellen auch aus dem Alten Testament lesen, Hesekiel 16, damit wir ganz sicher sind, dass es nicht stimmt, wenn jemand sagt, jeglicher Schmuck sei vor Gott ein Gräuel. Das stimmt nicht. Das ist unwahr. Wenn wir sehen, wie er selber im Bilde seine Frau Zion schmückt. Hesekiel 16, 11 bis 13. Ich zierte dich mit köstlichem Schmuck. Ich legte dir Spangen an die Arme und eine Kette um deinen Hals. Ich legte einen Ring an deine Nase und Ringe an deine Ohren und setzte dir eine Ehrenkrone auf das Haupt. So warst du geschmückt mit Gold und Silber, und dein Kleid war aus weißem Leinen, aus Seide und Buntwirkerei. Damals das Teuerste, was es überhaupt gab. Dieses Bild braucht Gott. Dann Hohelied. Hohelied 1, Vers 10. Hohelied 1, Vers 10. Salomo an seine Sulamit. Deine Wangen sind lieblich in den Kettchen, dein Hals in den Perlenschnüren. Wir wollen dir goldene Kettchen machen mit silbernen Punkten. Und Kapitel 4, Vers 9. Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Mit einem einzigen deiner Blicke hast du mir das Herz geraubt, mit einem einzigen Kettchen von deinem Halsschmuck. Ich lese das nur, um zu betonen, es stimmt nicht, dass jeglicher Schmuck vor Gott ein Greuel ist, wie ich das schon gelesen habe. Das ist so daneben, Entschuldigung, so völlig daneben. Vielleicht nur ganz kurz eine Bemerkung zu dem Schmuckaccessoire des Nasenringes. Wo habe ich jetzt das? Zur Erklärung aus dem Bibellexikon. Zur Zeit des Alten Testamentes war es bei den Frauen üblich, mit Juwelen verzierte Nasenringe zu tragen. Auf diese Mode wird in Sprüche 11,22 Bezug genommen. Ein goldener Ring in der Nase eines Schweins, so ist eine schöne Frau ohne Anstand. Dieser Vers drückt so genau aus, was 1. Timotheus 2,9 und 1. Petrus 3,3 ausdrücken wollen. Er sagt überhaupt nichts gegen den Nasenring, dieser Vers. Aber gegen was? Gegen die Unanständigkeit. Er sagt nichts gegen Schönheit, aber gegen Unanständigkeit, Unkeuschheit und so weiter. Da kann sich eine Frau noch so schmücken und gleichzeitig ein unkeusches, unreines, böses Herz haben. Es wirkt wie ein Schwein mit einem Nasenring. Dann steht noch in Hesekiel 16,12, das haben wir gelesen, findet sich unter dem symbolischen Schmuck, mit dem Gott Jerusalem schmückte, ein Nasenreif. Das haben wir selber ja auch gelesen. Ich möchte niemandem auch nur irgendwie anraten, jetzt einen Nasenring zu tragen. Aber warum? Warum? Weil wir das jetzt, weil wir gehört haben über den gesunden biblischen Rahmen, wie es wirken soll. Wie würde es wirken heute, ein Nasenring? Es hätte eine total falsche Botschaft. Keine wirklich gläubige, geistlich gesinnte Schwester möchte ein solches Signal aussenden mit dem Nasenring. Es ist heute das Piercing, das ist weltpur. Und von dem enthalten wir uns weit. Das ist gar keine Frage. Ich wollte nur zeigen, dass es damals ein bisschen anders war. Dann lesen wir weiter bei 1. Petrus 3. Es kommt eine ganz, ganz wichtige Lehre aus diesem Text. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt und ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und sich ihren Männern untergeordnet, wie Sarah dem Abraham gehorchte, ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lässt. Die Stelle sagt, auf diesen unvergänglichen Schmuck haben auch die Frauen der Patriarchen geachtet. Denn ganz offensichtlich sind sie gemeint. Und konkret wird dann das Beispiel der Sarah angeführt. Sind diese zwei Verse, das möchte ich jetzt fragen, ist es nicht eine klare Aufforderung für unsere Schwestern, sich an ihnen, an diesen Frauen damals, ein Vorbild zu nehmen? Ich verstehe es so. Würde jemand hier unter uns sagen, nein, das wird hier nicht als Vorbild nehmen angeführt? Ich meine, es steht sogar wortwörtlich, deren Töchter seid ihr geworden, weil ihr die gleiche Herzenshaltung habt, weil ihr das Gleiche auch wollt. Also, es gibt für mich keine andere, das ist gegeben unseren Schwestern als Vorbild. Nehmt euch diese heiligen Frauen als Vorbild. Und jetzt kommt diese gemeine Frage von mir. Wie hielten diese Frauen, die auf den unvergänglichen Schmuck bedacht waren, wie hielten sie es mit dem äußerlichen Schmuck? Denn wenn wir nachweisen könnten, dass sie auf jeglichen äußerlichen Schmuck verzichtet hatten, dann hätten wir das Argument zu sagen, doch, Vers 3 oben steht das. Kleider soll sie anziehen, klar, Haareflechten darf sie auch, aber Schmuck darf sie nie anziehen. Schaut doch das Vorbild der heiligen Frauen, dem die Frauen heute nacheifen sollen. Seid ihr einverstanden soweit? Wenn wir zeigen könnten aus dem Wort, sie haben auf jeglichen äußeren Schmuck verzichtet und haben dem Unvergänglichen nachgejagt, dann wäre das ein starkes Argument dafür. Wie hielten sie es mit dem äußerlichen Schmuck? Ich habe die Frauen der Patriarchen nicht im Detail studiert, kann ich euch jetzt gerade sagen. Aber mir ist sofort die Rebekka in den Sinn gekommen. Und da wollen wir doch aufschlagen. 1. Mose 24. Diese wunderbare, herrliche Geschichte, wie der Eliezer auszieht im Auftrag, eine Frau zu holen für den Isaak. Und wie er gebetet hat und Gott hat so wunderbar geführt. Und er hat eine wunderbare Frau gefunden, genau die von Gott bestimmte. Ein herrliches Mädchen hat er gefunden, dort unter den Verwandten von Abraham. Ich lese dort einfach nur den Vers. Also er ist dort hingekommen, es ist ihm sofort diese junge Frau aufgefallen. Da steht im Vers 21, und der Mann war erstaunt über sie, schwieg aber still, bis er erkannt hatte, ob der Herr seine Reise habe gelingen lassen. Und es geschah, als die Kamele alle getrunken hatten, da nahm er einen goldenen Ring, einen halben Scheckel schwer, und zwei Armbänder für ihre Hände, 10 Scheckel Gold schwer. Ich lese im Vers 30 weiter. Dann geht die Rebekka nach Hause und erzählt es ihrem Bruder. Als er nämlich den Ring und die Armbänder an den Händen seiner Schwester gesehen und die Worte seiner Schwester Rebekka gehört hatte, die sprach: So hat der Mann zu mir geredet. Da ging er zu dem Mann, und siehe, der stand bei den Kamelen am Brunnen. Nein, Laban hat das erzählt. Und erwähnt auch den Schmuck. Und dann lesen wir noch Vers 47. Da erzählt der Eliezer es dem Vater der Rebekka, den Eltern, wie das gegangen ist. Und er sagt: Und ich fragte sie und sprach: Wessen Tochter bist du? Sie antwortete: Ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes Nahors, den ihm Milka geboren hat. Da legte ich einen Ring an ihre Nase und Armbänder an ihre Hände. Kann es sein, dass für Gott jeglicher Schmuck ein Gräuel ist? Gehört sie nicht auch zu den Frauen, die ganz offensichtlich in erster Linie nach dem unvergänglichen Schmuck getrachtet hat, aber doch offenbar auch etwas äußerlichen Schmuck nicht abgeneigt war? Ich würde niemandem von euch anraten, solchen Schmuck zu wollen. Wäre heute unbezahlbar. Aber darum geht es ja nicht. Wir haben gesagt, wenn wir beweisen könnten, dass nach dem unvergänglichen Schmuck trachten mit beinhaltet, auf jeglichen äußeren Schmuck zu verzichten, in jeder Situation, dann müssten wir das finden bei diesen Vorbildern. Und wir finden es nicht. Unser Argument verläuft im Sand. Ich lese einfach noch Vers 65, weil es so eindrücklich und wichtig ist, bis 67. Und Isaac lief hinaus und sprach zu dem Knecht: Wer ist der Mann, der, nein, umgekehrt, der Knecht sah Isaac und sprach: Wer ist jener Mann, der uns auf dem Feld entgegenkommt? Fragte die Rebekka. Der Knecht sprach: Das ist mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Schamhaftigkeit und Zurückhaltung und äußerlicher Schmuck schließen sich offenbar nicht von vornherein kategorisch aus. Das können wir daraus entnehmen. Aber ihr äußerlicher Schmuck war völlig innerhalb dem gegebenen Rahmen von Schamhaftigkeit und Zurückhaltung und sanftem und stillem Geist. Jetzt möchte ich im 1. Petrus 3 noch den letzten Vers noch einmal lesen. 1. Petrus 3, Vers 7. Auch das ist eine wichtige Lektion für uns Männer. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau aus dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Ein Vers, über den wir lange sprechen könnten. Ich möchte nur auf den Punkt hinweisen: Ihr Ehre erweisen. Oder man könnte auch übersetzen: Sie wertschätzen. Das bedeutet, auch für den Mann, auch für den Mann, dass er die Frau wertschätzen soll in ihrem von Gott gegebenen Wesen. Das tönt so banal. Was ist denn das von Gott gegebene Wesen der Frau? Das ist nicht bei jeder Frau gleich stark ausgeprägt. Aber es ist etwas, was wir durchgehend beobachten können. Auch in der Bibel. Gerade wenn wir an Sprüche 31 denken. Es liegt in der Natur der Frau. Es liegt in ihrem Wesen, dass sie zum Beispiel ihre Umgebung schön machen will, schmücken will, einrichten will, dekorieren will. Ist das nur zufällig, wenn ab und zu Frauen das haben? Nein, das ist das Wesen der Frau. Und es liegt dann in ihrem Wesen, dass sie auch sich selbst schmücken will. Als gläubige Frau wird sie das nie so tun, wie die Welt das tut, sondern immer in diesem Rahmen, dem biblischen. Aber es liegt im Wesen der Frau, im schöpfungsmäßigen Wesen der Frau, dass sie ihre Umgebung schön einrichten will und sich selber auch. Und es ist ein großes Unrecht von Brüdern und von Männern, wenn sie das nicht beachten. Sie schätzen es nicht wert. Wie schön, wie genieße ich das, wenn meine Frau dekoriert und schön einrichtet. Mir gefällt das, ich muss ganz ehrlich sein. Ich bin ihr so dankbar. Es ist so gemütlich und so erholsam. Stell dir vor, ich müsste in 4 Betonwänden wohnen oder irgend so. Nein, ich meine das wirklich ernst. Das ist mir ein Anliegen. Es ist ein Unrecht, wenn eine Frau in etwas anderes hineingedrückt werden will. Ich weiß, viele werden mich verurteilen und anzweifeln. Darum sage ich es immer wieder. Innerhalb des biblischen Rahmens, des Wesens der Frau, wie sie sein soll. Züchtig, zurückhaltend, schamhaft, bescheiden, geschmückt und so weiter und so weiter. Und ich möchte es auch noch einmal sagen, Schönheit ist nicht gleichbedeutend mit Unkeuschheit. Das stimmt einfach nicht. Ihr Männer, erweist ihr die Ehre, die Wertschätzung, damit eure Gebete nicht verhindert werden, zum Beispiel. Wir sind jetzt auf Seite 34 und ziehen die Konsequenzen daraus, aus dem, was wir jetzt an diesen Beispielen gesehen haben. Innerhalb dieser biblischen Prinzipien gibt es Raum für persönliche Freiheit des Gläubigen. Und wir müssen falsche Gesetzlichkeit meiden wie eine Giftschlange. Eine Giftschlange ist heimtückisch. Aus dem Nichts schlägt sie plötzlich zu. Und ich möchte noch einmal wiederholen, was falsche Gesetzlichkeit, wie man das formulieren kann, eben Regeln aufstellen, die über das Wort Gottes hinausgehen. Und diesen Regeln die gleiche, oft sogar die höhere Wichtigkeit geben als dem gerade geschnittenen Wort selber, im Kontext ausgelegten Wort Gottes selber. Und es bedeutet, menschliche Tradition zum verbindlichen Gesetz machen, in der Gemeinde oder auch im Alltag des Gläubigen. Und gleich möchte ich anfügen und ebenfalls betonen, dass alle Gebote, alle Verbote, Anweisungen, Aussagen von Gottes Wort für uns Gläubige heute gelten und sie sind verbindlich. Wir haben nicht die Wahl, die Option, wir können es tun oder nicht. Alle Gebote und Anweisungen, die das Wort uns klar gibt, sind total verbindlich für uns. Aber bei allem, wo die Bibel den neutestamentlichen Gläubigen keine direkten Anweisungen gibt, haben wir die Freiheit, wie wir es für uns persönlich handhaben wollen. Oder wie wir es innerhalb der Gemeinde handhaben wollen. Und wieder der Nachsatz, solange wir innerhalb der biblischen, moralischen Grundsätze bleiben. Das war ja die Thematik von Römer 14. Ich möchte jetzt einfach noch ein paar Beispiele anfügen aus der Schrift, aber dann auch aus unserer heutigen Zeit, wo wir vom Wort Gottes her Gewissensfreiheit haben. Das bekannte Beispiel, da geben wir nicht viel drauf ein, alles was mit Essen oder mit einer bestimmten Diät zu tun hat, Fleisch, Schweinefleisch und so weiter. Das war damals ein wichtiges Beispiel, weil eben wenn wir uns einen gewissenhaften Juden vorstellen, der zum Glauben kommt, was das für ihn bedeuten kann, das ist eine Riesenherausforderung. Aber der Herr Jesus lehrt so klar, nicht das, was in den Menschen hineingeht über den Mund, macht ihn unrein und nicht mehr akzeptabel und nicht mehr wohlgefällig vor Gott. Nicht das, was hineingeht, sondern das, was herauskommt aus dem Herzen. Das macht unrein. Dann Apostelgeschichte 10, ja, das bekannte Beispiel von Petrus, was er dazu erlebt hat. Das könnt ihr selber nachlesen. Römer 14, wo ein großer Teil des Kapitels darüber spricht. Über eben Essensvorschriften. 1. Korinther 8, über das Götzenopferfleisch, wie Paulus das beurteilt. Der Grundsatz ist, immer zuerst denke ich an den anderen. Wenn ich ihm irgendwie einen Anstoß sein könnte, dann verzichte ich lieber ganz auf jegliches Fleischessen, damit ich meinem nächsten Jahr nicht Anstoß gebe. Aber wenn ich alleine bin, in meinem Gewissen habe ich kein Problem, schreibt Paulus. Es ist das Gewissen des anderen, der das Problem hat, und darauf nehme ich Rücksicht. Aber sein Gewissen kann nicht mein Gewissen verurteilen, wenn ich innerlich die Freiheit dafür habe, für mich selber. Das ist 1. Korinther 10, 23 bis 33 beschrieben. Kolosser 2, 16 bis 23 ist dann an der wichtigen Stelle, werden ihr sicher noch begegnen. Gerade beim zweiten Beispiel, Tage halten, Sabbat und so weiter, das wollen wir noch etwas näher anschauen, wegen dem aktuellen Thema auch in unserer Gemeinde. Auch da wieder ein Jude, der sich bekehrt hat, eine riesen Herausforderung von ihm. Für ihn, dass er plötzlich Freiheit haben sollte am Sabbat. Können wir nicht einfach überfahren und ihn kleinreden, weil das für ihn noch so ein wichtiges Ding ist. Aber für uns selber, wir haben kein Gesetz, den Sabbat zu halten. Und da möchte ich nur anfügen, dass für die neutestamentliche Gemeinde es eindeutig der erste Tag der Woche war, also der Sonntag. Das war für sie der Tag des Herrn. Und wir haben ja mehrere Hinweise in der Schrift, dass die Jünger zuerst, dann aber auch die Gemeinde nach Pfingsten sich an diesem Tag versammelte. Es war der Auferstehungstag, der erste Tag der Woche, der Tag des Herrn. Aber, können wir hier anfügen, wir finden im Neuen Testament kein verbindliches Gesetz, dass eine Gemeinde sich an diesem Tag versammeln muss. Wir finden kein solches Gebot. Oder dass sie sich an irgendeinem anderen Tag versammeln muss oder nicht versammeln darf. Wir haben als Gemeinde totale Freiheit, das selber festzulegen. Und es gibt auch kein Gebot, dass der erste Tag der Woche, also der Sonntag, von den Christen gleich gehalten werden muss wie der Sabbat von den Juden. Wie das auch oft einfach angenommen wird und ausgelegt wird. Keinerlei solches Gebot oder Hinweis, dass wir nie eine Arbeit tun dürften an einem Sonntag, dass wir keinerlei Erholungsaktivitäten nachgehen dürften. In strengen gesetzlichen Kreisen sehr oft ein großes Thema. Da könnten wir vergessen, am Sonntagnachmittag ein Spiel zu machen zusammen. Das macht man nicht am Sonntag. Ja, wo sagt die Schrift das? Ja, es ist einfach so. Wir wollen den Tag des Herrn ehren. Ja, natürlich wollen wir das. Aber die Schrift sagt, wir sollen jeden Tag ehren. Wir sollen jeden Tag in allem den Herrn Jesus verherrlichen. Und sie sagt nicht nur am Sonntag. Es ist ein Zusatz zur Schrift. Aha, jetzt werde ich also immer am Sonntag als Frau die Wäsche waschen, draußen aufhängen und so weiter. Ich habe ja die Freiheit. Was würde mir da entgegnen?
Ist das ein Zeugnis für die Nachbarn?
Ganz genau. Jetzt kommt die Herzenshaltung von Paulus zum Zuge. Sollten wir einen Anstoß geben? So einen Anstoß geben unserer Umwelt, unseren ungläubigen Nachbarn? Nie und nimmer. Denn sie würden genau das ankreiden. Sie kennen die Schrift nicht genau. Und sie meinen, für die Christen gelte der Sonntag wie der Sabbat für die Juden. Die allermeisten Ungläubigen meinen das. Nie und nimmer würden wir das tun, um ihnen nicht Anstoß zu geben. Ihr merkt, die Thematik, das knistert ziemlich. Aber wenn wir uns an die Schrift halten, an die Prinzipien der Schrift, finden wir immer einen guten Weg. Ein weiteres Beispiel hat schon zu so viel Streit geführt. Die Musik in der Gemeinde. Ich meine ganz bestimmt nicht welchen Stil von Musik. Ich bin fest davon überzeugt und wir möchten darüber auch noch lehren, dass die jegliche moderne Rock- und Popmusik nichts in der Gemeinde und im Leben von Gläubigen verloren hat, weil es ganz genaue Begründungen gibt dazu. Aber ich meine allgemein die Musik, Musikinstrumente im Gottesdienst, ja oder nein? Das haben wir schon angeschaut, das Neue Testament erwähnt kein einziges Mal ein Musikinstrument im neutestamentlichen Gottesdienst als Begleitung. Das Singen wird erwähnt. Das heißt, das Neue Testament schweigt zu diesem Thema. Nirgends werden Musikinstrumente verboten. Das heißt, niemand hat die biblische Autorität, Musikinstrumente als Begleitung in der Gemeinde zu verbieten. Und niemand hat die geistliche Autorität zu fordern, dass Musikinstrumente in der Gemeinde eingesetzt werden müssen. Es gibt Freiheit. Wir können es selber festlegen. Nach unserem besten Wissen und Gewissen in Verantwortung vor Gott und vor den Geschwistern. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich habe mit vielem schon Mühe gehabt, auch in konservativen Gemeinden, gerade in sehr großen Gemeinden, gerade auch in Nordamerika. Es tut mir leid, für meinen Geschmack nimmt dort dieses Thema zu viel Raum ein. Wenn dort jeden Sonntag ein riesen Orchester und Heer von Leuten und Sängen ist und ein langer Teil ist einfach Musik und fanfarenartig und laut und ich habe persönlich sehr große Mühe damit. Ich könnte sehr gut darauf verzichten, weil es wird dann so schnell die Gefahr von einem Konzertmäßigen, vom Zeigen, was wir können und so weiter. Da habe ich Mühe damit. Das ist meine persönliche Meinung. Ich möchte niemandem vorschreiben, sie dürfen das nicht mehr tun. Ich möchte sie aber ermahnen und ermutigen, darüber nachzudenken, was hat es für einen Stellenwert in unserer Gemeinde? Die Musik, wie sagt man, Professionelle daran, an der Musik, wie wir das bringen und so weiter. Was hat das wirklich für einen Stellenwert? Prüft euch. Das möchte ich Ihnen sehr gerne sagen. Sage ich auch sehr gerne den russlanddeutschen Geschwistern. Prüft euch, was hat diese ganze Chormusik und so weiter, wunderschön. Aber wenn das jeden Sonntag so einen großen Raum einnimmt, ist da nicht plötzlich einfach die Unterhaltung im Vordergrund? Auch wenn es noch so geistliche Musik ist. Das ganz persönlich wollen wir wieder etwas Allgemeineres anschauen. Sonntagsschule, Auftrennen von Altersgruppen, eine Jugendgruppe haben in einer Gemeinde. Hochexplosives Thema. Verschiedene Gemeindespaltungen wegen verschiedenen Ansichten dazu. Es ist falsch, die Gemeinde aufzusplittern in Altersgruppen und jedem das Seine anzubieten. Das ist eine Meinung. Es ist immer falsch. Und eine andere Meinung ist, es ist ganz wichtig, wir müssen jedem ganz speziell das Wort Gottes altersangepasst weitergeben können. Die entgegengesetzte Meinung. Was sagt die Schrift dazu? Nichts. Wir müssen in der Verantwortung vor Gott, als Brüder, als Verantwortliche, als alle in der Gemeinde, müssen wir das bewegen vor Gott. Und schauen, was ist für unsere Gemeinde sinnvoll, was ist gut. Auch da gibt es Grundsätze. Ich bin auch der Meinung, wir wollen so wenig wie möglich aufsplitten. Es ist gut, wenn die Kinder früh mit dabei sind, mit den Erwachsenen und nicht immer ihr eigenes Programm überall haben. Sehr, sehr wichtig. Aber auf der anderen Seite, während dem Gottesdienst, der Predigt und so weiter, ist es einfach besser, wenn sie, gerade wenn sie klein sind, eigene Betreuung haben und auf ihre Weise das Wort Gottes hören. Sie haben mehr davon. Gerade, ja, auch hängt ab von der Größe der Gemeinde und so weiter. Eine Jugendgruppe. Es ist falsch, wenn eine Jugendgruppe eine Gemeinde in sich wird, wie wir das hatten bei uns vor einigen Jahren. Schrecklich, schrecklich. Eine Parallelgemeinde in der Gemeinde. Da arbeiten wir frontal dagegen, das darf nicht sein. Die muss eine enge Verbindung sein zwischen den Verantwortlichen der Jugendgruppe und der Gemeinde. Eine enge Bruderschaft. Aber es ist nicht falsch, eine Jugendgruppe zu haben. Ich kann das nicht als falsch sehen. Wenn sie geistlich gesinnt ist, wenn es nicht nur um Fun und Äußerlichkeiten geht. Es muss eine geistliche Ausrichtung haben, das ist die Grundvoraussetzung, das ist ganz klar. Körperhaltung beim Beten haben wir schon angeschaut. Dann all die vielen äußerlichen Dinge. Wie viele Gemeindeanlässe machen wir? Wie oft halten wir das Abendmahl? Da kann man Regeln aufstellen, gewaltig. Was sagt die Schrift darüber? Sie macht keine Vorschriften. Nirgends steht, so und so oft muss es sein. Es muss jeden Sonntag sein. Steht nirgends. Man darf gesunden Menschenverstand manchmal auch walten lassen. Das ist so schön. Dann der ganze Ablauf des Gottesdienstes, Einrichtung des Gottesdienstraumes, Fragen des Gebäudes und so weiter, finden wir nichts im Neuen Testament. Wir finden nur, was unsere Ausrichtung sein soll, unsere Perspektive, unser Fokus. Und da alles, was wir entscheiden, muss vereinbar sein mit dem geistlichen Fokus, den die Schrift uns gibt. Oder Aufnahme von neuen Gemeindegliedern. Wie handhaben wir das genau? Das schreibt uns die Bibel nicht vor. Aber wir tun sehr gut daran, gewisse geistliche Prinzipien walten zu lassen. Und wie wir das auch gemacht, durch Erfahrung gelernt haben, wie falsch es ist, wenn jemand kommt und sagt, oh, tolle Gemeinde, ich möchte mich sofort anschließen. Dann, oh ja, bist willkommen, wir wollen ja wachsen, große Zahl haben und so weiter. Bist willkommen, wir nehmen dich auf. 3 Monate später waren sie nie mehr erschienen, nie mehr gesehen. Das ist nicht richtig. Wir wollen sie kennenlernen, sie uns kennenlernen. Wie ist die geistliche Haltung und so weiter? So ein wichtiger Punkt. Und die ganze Gemeinde muss dahinter stehen. Jemand muss wirklich das Zeugnis geben, dass er echt wiedergeboren ist. Das ist die Grundvoraussetzung. Da sind alle Geschwister herausgefordert, da mitzubeten, mitzutragen in dieser Prüfung. Das meine ich mit Freiheit haben bei Dingen, die das Wort Gottes uns nicht schwarz auf weiß vorschreibt. Und wenn dann eine Gemeinde eine Entscheidung fällt, so und so wollen wir das machen, der erweiterte Brüderrat zum Beispiel, so und so wollen wir diese Dinge handhaben, dann wird es verbindlich für diejenigen, die sich zur Gemeinde zählen. Dann kann ich nicht sagen, ja, ich sehe das immer noch anders, ich mache das nicht. Oder wenn zum Beispiel, wenn ich sage, wir wollen am Mittwoch Gemeindeabend haben und jemand sagt, es steht nirgends im Wort Gottes, dass wir am Mittwoch Gemeindeabend haben müssen oder dass wir uns in der Woche versammeln müssen. Ich komme nicht am Mittwoch. Es tut mir leid, es geht nicht. Das stimmt, es steht nicht in der Bibel. Aber als Gemeinde haben wir das beschlossen und es ist eine gute Sache und wir wollen uns regelmäßig auch am Mittwoch treffen. Lesen wir dazu, oder könnt ihr dazu lesen, Hebräer 10, diese Stelle, dass wir die Versammlungen nicht verpassen sollen, ohne gewichtigen Grund. Wie schwer, dass da ein Urteil gefällt wird, wenn man das tut. Ja, ich möchte noch vorausschauen, es ist mir ein Anliegen, dass ihr euch auch noch Themen überlegt, die wir kurz behandeln könnten, weitere Beispiele von Themen, wo wir auch persönliche Gewissensfreiheit haben und die oft in der Diskussion und im Clinch sind. Ein wichtiges Thema, das möchte ich tatsächlich ansprechen, damit ihr auch merkt, in welche Richtung es geht, ganz persönlich: Familienplanung. Dürfen wir als Christen Familienplanung machen? Puh, wichtiges Thema. Wir möchten das kurz durchgehen und schauen, was wir dazu sagen können. Und so bin ich sicher, habt ihr auch noch andere Themen, schreibt sie auf, schreibt sie mir oder sagt sie mir, dass wir darüber sprechen können. Vielleicht hat jemand jetzt gerade noch ein Thema, das er wichtig oder sie wichtig findet, wo wir das besprechen sollten. Die Schwestern übrigens, möchte ich sagen, bitte schreibt Dinge auf und zeigt sie, gebt sie mir, dass wir uns auch darüber Gedanken machen können. Aber vielleicht hat jemand von den Brüdern eine Frage oder ein Thema, das wichtig wäre auch, wo oft Gewissensfreiheit, haben wir jetzt dort Gewissensfreiheit oder nicht? Gibt es klare Richtlinien, wie wir uns verhalten sollen? Hat jemand noch eine Idee? Ich habe noch viele solche Dinge, aber ich bin gespannt, von euch zu hören noch. Ja, genau, das hast du mir schon gesagt. Danke, dass du mich daran erinnerst. Ganz ein wichtiges Thema. Unsere Haltung zu Weihnachten. Ist das jetzt ein heidnisches Fest, wenn wir einen Tannenbaum haben in der Stube, huldigen wir da den Dämonen und den heidnischen Gottheiten. Wie ist das damit? Sehr, sehr treffendes, gutes Beispiel. Ihr dürft das gerne mitnehmen und euch das aufschreiben und weil es wäre gut, wenn wir solche Themen, die plötzlich einfach wiederkommen, wenn wir die hier und jetzt dann in diesem Rahmen kurz behandeln, beleuchten könnten. Ja, dann, ich möchte einfach noch kurz einige Fragen auch mitgeben zum Überlegen. Auch anlässlich vom letzten Mal, Bianca hat das so schön zusammengefasst. Und es sind Punkte, die mich persönlich sehr beschäftigen, seit Monaten beschäftigen. Wie sollen wir jetzt damit umgehen? Und zwar, der Anlass war ja für viele auch die Sommerwoche im Credo, wo wir mit Geschwistern zusammen waren, die eben in einigen diesen Punkten eine diametral andere Meinung vertreten als das, was ich jetzt gesagt habe. Zum äußerlichen Schmuck und so weiter, Haare hochstecken und so weiter. Bewegen wir diese Frage, wie sollen wir uns verhalten, wenn wir eben so in einer Gemeinschaft sind mit Geschwistern, die wirklich solche Dinge vertreten, wo wir jetzt klar nachgewiesen haben, das können wir nicht aufgrund von der Schrift. Wir können uns dem nicht anschließen. Eine Frau darf nie Schmuck tragen. Ich kann mich dem nicht anschließen aufgrund des Wortes Gottes. Wie verhalten wir uns, wenn wir so mit Geschwistern zusammen sind? Weil es bedrückt mich so, wir haben ja schon wieder reserviert im Credo im nächsten Jahr. Und so Gott will, kommt es vielleicht zustande, dass wir wieder eine Sommerwoche mit auch russlanddeutschen Geschwistern durchführen. Und das ist eine brennende Frage. Sollen wir, wenn wir dort sind, jetzt für die Frauen vor allem auf jeglichen Schmuck verzichten? Soll ich als Frau die Haare dort immer hochgesteckt tragen? Soll ich vielleicht sogar auch außerhalb der Versammlungen immer den Kopf verhüllen, wie sie das tun, die Verheirateten wenigstens? Und soll ich als Unverheiratete mir die Freiheit nehmen, auch ohne Kopfbedeckung in der Versammlung zu sitzen? Versteht ihr? Das beschäftigt mich sehr, weil es gibt Zündstoff. Und da war ja jemand von Ihnen, eine Frau, die ist ausgeschieden, hat gesagt, als sie uns gesehen hatten, mein Gott, bin ich jetzt in die Welt geraten, ich gehe gleich wieder nach Hause. Das hat mich tief, tief getroffen. Das müssen wir klären, das müssen wir klären. Wie sollen wir uns verhalten? Ich denke, es ist ein wesentlicher Unterschied, ob wir bei solchen Geschwistern zu Besuch sind, wie wir uns verhalten. Für mich ist dann klar, dann nehmen wir Rücksicht auf ihr Empfinden und passen uns an. Wie ist es, wenn sie zu uns zu Besuch kommen, in die Schweiz, in diese Ferienwoche? Dann kommen, wir werden nicht darum herumkommen, das zu thematisieren, anzusprechen. Sonst kommt es nicht gut. Wir müssen es ansprechen. Es ist, selbst wenn wir zu ihnen nur zu Besuch gehen, wenn das regelmäßig wäre, und das stimmt sehr, das Argument, das Bianca gebracht hat, was ist, wenn sie uns überraschenderweise an einem anderen Ort treffen? Und dann trägt eine Frau wieder irgendeinen bescheidenen Schmuck. Was denken diese Leute nachher? Sind wir dann Heuchler? Das beschäftigt mich zutiefst. Ich möchte mich lieber mit anderen beschäftigen, muss ich ehrlich sagen, aber ich merke, ich kann ihm nicht mehr ausweichen irgendwie jetzt. Also ich bin wirklich froh, wenn ihr diese Fragen auch mitnehmt, bewegt, darüber betet, dass wir auch gerade als Brüder vielleicht mal speziell darüber austauschen können, wie wollen wir das angehen, wenn wir wieder so eine Ferienwoche organisieren. Wie können wir das ansprechen, auch mit Andreas Herzog und so weiter. Er hat eine entschieden andere Meinung. Zieh deinen Schmuck aus und ich sehe im Moment keinen anderen Weg, als dass wir dafür beten, dass wir aber auch im Gespräch bleiben, darüber austauschen und es einfach vor Gott bewegen. Er hat einen Weg. Und ich möchte mein Herz in keiner Weise vor diesen Geschwistern verschließen. Ich möchte sie gewinnen. Aber ich kann auf der anderen Seite nicht etwas unterstützen und heuchlerisch nur Ja sagen dazu, ja, ja, kein Schmuck, das stimmt, in der Bibel und so. Nein, weil es eben nicht stimmt. Und ja, ja, doch, die Frau, nur ein Gedicht vorsagen, das darf sie schon im Gottesdienst vorher. Und ein belehrendes Gedicht weitergeben, das ist schon okay, das ist ja Tradition bei euch. Nein, das kann ich nicht, weil die Schrift verbietet es. Das müssen wir klären. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass mich das wirklich belastet, diese Dinge. Und dass wir einfach ja, das mitnehmen, bewegen. Macht euch Gedanken dazu. Ich bin froh, wenn wir Dinge zusammentragen können. Gibt es jetzt noch einen Beitrag oder eine Frage von den Brüdern?